Ey, wenn Rennen zur Bahn olympisch wäre, würde ich so auf Gold gehen, Leute. Komplett Usain Bolt-Modus. Hot Take. Öffis sind für mich einfach diese eine große Stretch-Limo, die wir uns alle gönnen und teilen. Und in dieser öffentlichen Limousine kommen wir uns auch ganz schön nah. Ihr und ich, Bein an Bein oder Schulter an Schulter, an den Halteschlaufen, im Stehen, die Station zählen. Wir sitzen hier also alle in einem, naja, nicht Boot, aber eben in einer Bahn oder einem Bus. Sorry, ich stell mich erst einmal vor. Mein Name ist Maximilian Mund. Ihr kennt mich vielleicht vom Sehen und jetzt eben auch vom Hören, denn das hier ist eben ein Podcast. Und zwar über den öffentlichen Personennahverkehr. Ich verabrede mich mit Menschen, die den ÖPNV privat nutzen, professionell gestalten, ihr Geld damit verdienen oder eine Meinung dazu haben. Was lieben wir an unseren Öffis? Was frustriert uns? Welche Epic-Erlebnisse hatten wir darin? Das hier ist quasi der bahnbrechende Podcast rund um den ÖPNV. Also Bahn wegen. Ja, okay. Das hier ist Ticket to Anywhere. Let's talk Nahverkehr. Ha? Wohin mein Ticket geht, fragt ihr? Ich fahre zu meiner Oma. Agenda, der Klassiker, das Internet auf ihrem Smartphone geht nicht mehr. Also bringe ich es zum Laufen. Meine Oma und ich funktionieren super zusammen. Wir waren schon immer ein gutes Team und seit sie ein Handy hat, bin ich in der Favoritenliste auf der 1. Natürlich, Enkel-Goal. Und klar, wenn sie nur Bahnhof versteht, klingelt bei mir das Telefon. Apropos Bahnhof, fahren wir los? Schon, oder?
Welcome to the Ticket to Anywhere Show.
Oh, ich habe einen Sitzplatz ergattert. Pure Lebensqualität, oder? Wir steigen ein. Ja, also, was bedeutet denn Lebensqualität für euch? Für mich bedeutet sie auch, dass ich mich frei entfalten und unabhängig von A nach B bewegen kann. Um was zu erleben, um zur Arbeit zu fahren, um von Partys nach Hause zu kommen. Wenn wir bei den Eltern ausziehen und on top noch die Stadt verlassen, dann hat das was von einer sturmfrei Flatrate, oder? Nachts an den See, dienstags Konzert, alles möglich, alles eng mit den Öffis verknüpft. Sie sind wie ein Komplize, wenn es darum geht, sich frei zu bewegen. Sie sind maßgeblich an der Lebensqualität beteiligt. Eurer, meiner. Doch was ist mit den Orten, die abgeschnitten sind? Wo Peter Fox zu Recht sang, Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht. Ja.
Oh. Junger Mann, können Sie mich mal dahin lassen?
Ja, ich stehe auf und gebe dem älteren Herrn meinen Platz. Schäme mich sofort, dass ich das nicht von selbst bemerkt habe. Während ich noch immer auf dem Weg zu meiner Oma bin, denke ich, dass man bei mir durchaus darauf schließen kann, wie gern ich eine Person habe, anhand der Umstiege, die ich bereit bin, in Kauf zu nehmen. Gut, um zu meiner Oma zu gelangen, würde ich auch ein Visum beantragen oder wie Peter Maffay über 7 Brücken gehen. Im Grunde führen meine Oma und ich durch ihren Umzug in die Altersresidenz eine Fernbeziehung. Wie ein Paar, bei dem der eine in Hannover und die andere Person in Hamburg lebt. Oder eine Person in Berlin-Mitte und die andere in Neukölln. Was ungefähr der gleiche zeitliche Aufwand bedeutet. Aber natürlich nehmen wir diese Wege auf uns. Ich überlege auch gerade, wie viele Filme, vor allem Rom-Coms, so sehr von Bussen und Bahn profitieren. Die romantischen Möglichkeiten sind schier unendlich. Die Drehbücher, die natürlich einen Heiratsantrag oder eine Schlussmachszene am Gleis enthalten oder wo jemand vor der verschlossenen Tür einer Bahn steht und seine großen Liebe nur noch wegfahren sieht. Ich schaue mich in dieser U-Bahn um. Mir gegenüber sitzt eine junge Frau. 25 Jahre, zumindest wird sie bestimmt oft auf 25 geschätzt. Wet Hair Look à la Sharon Stone in den 90s, Baggy Jeans, Trägertop, Crocs. Wäre ein cuter Date-Look. Warte, vielleicht fährt sie ja zu einem. Und wenn ich sie das jetzt einfach fragen würde? Mache ich natürlich nicht, aber reizvoller Gedanke. Das finde ich sowieso immer so eine krasse Erfahrung, wenn man auf dem Weg zu einem Date in die Öffi steigt. Die Nervosität ist dann so groß, dass sie eigentlich einen eigenen Sitzplatz neben einem braucht. So ein bisschen wie diese typischen Rucksackmenschen, die so genervt schauen, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass der Rucksack doch auf dem Boden stehen kann, damit man den Platz zum Hinsetzen hat. Dann kommt man sich direkt vor wie das Öffi-Ordnungsamt. Jedenfalls zum Date fahren. Ich finde, das ist schon so ein Gamechanger mit Bus und Bahn. Vor allem, wenn es um den Faktor Wetter geht. Niemand will ja seine Frisur oder generell sein Styling riskieren, indem man mit dem Rad durch die Gegend kurft und dann einen Regenschauer kassiert. Meine Oma, und ja, ich spreche mit ihr über Liebesdinge, sagt immer, bei Dates muss jeder zusätzliche Stressfaktor eliminiert werden. Liebe ist stressig genug. Und sie weiß, wovon sie spricht. Sie hatte viele Dates für eine Frau ihrer Generation. Sie war da unorthodox unterwegs. Maxi, heiraten ist für mich einfach eine rauschende Party und kein endloses Versprechen. Wahrscheinlich tat sie es deshalb dreimal. Die letzte Scheidung ist noch gar nicht so lange her und ich empfand es als einen so feministischen Akt, sich mit Ü70 scheiden zu lassen. Ich hab noch viel vor, Maxi. Das kann ich ab hier besser alleine, sagte sie damals. Aber wisst ihr was? Ich kann euch diese Vorgeschichte zu dieser letzten Ehe unmöglich vorenthalten. Rom-Com-Material. Macht die Notizen, Hollywood. Also, meine Oma hatte auf eine Chiffre-Anzeige reagiert. Pensionierter Erdkundelehrer aus Leidenschaft sucht Frau mit Mut, Frohsinn und Dickkopf. Der Pädagoge hieß Norbert und mehr weiß niemand über ihn, weil sie ihn nie traf. Meine Oma setzte sich damals in den Bus, weil Norbert einen Ort weiterlebte. An einer der Haltestellen setzte sich ein Mann neben sie, überzeugende Optik und ein Buch unter seinem Arm geklemmt, die Buddenbrooks von Thomas Mann, Wälzer, entspannte 850 Seiten.
Ich heiße Karl Klingspohn.
Und meine Oma sagte so, ich habe sie nicht nach ihrem Namen gefragt, oder? Aber ich bin Hannelore. Und ihr Nachname, verehrte Hannelore? Den habe ich zweimal gewechselt, der geht sie nichts an. Karl hatte sofort einen Narren an meiner Oma gefressen. Irgendwie gelang sie dann doch noch in eine Unterhaltung und jetzt kommt es. Meine Oma verpasste ihre Station, an der sie hätte aussteigen müssen, um den Erdkundelehrer Norbert zu treffen und stieg stattdessen später mit Karl aus. Sie setzten sich in ein Café, orderten Spaghetti-Eis und Krokantbecher. Karl las sie aus dem Buddenbrooks vor. Das alles geschah an einem Mittwoch und was soll ich euch sagen? Sie heirateten und die nächsten 5 Jahre taten sie jeden Mittwoch genau das. Mit dem Bus Richtung Café fahren und dann immer Eisbecher und Thomas Mann. Wir waren quasi einmal die Woche ein Liebespaar. Ihr wart ein Ehepaar, sage ich dann immer zu ihr. Ich bleibe lieber bei der Liebe, Maxi. Diese wöchentliche Busfahrt war ein ganz klares Element dieser Ehe. Öpien verliebt, verlobt, verheiratet. Solange es hielt, war es schön, Maxi. Aber nur weil es zu einer gewissen Zeit gut passt, heißt es nicht, dass es ohne weiteres auch nach Jahren gilt. Meine Oma hat eine vernünftige Draufsicht auf die Liebe. Die Trennung von Karl verlief Jahre später friedlich. Weniger friedlich stellen wir uns oft vor, wie es wohl dem versetzten Pädagogen Norbert damals erging, an einer Haltestelle zu stehen und den Bus sehnsüchtig zu erwarten, und dann steigt sie nicht aus. In der modernen Übersetzung kann man sagen, meine Oma hat das Match aufgelöst, via Öffis.
Willst du eigentlich was essen nachher?
Unbedingt, Oma. Bin mit Hunger unterwegs. Ich checke meine Fotos nochmal. Ja, ich bin diese Person, die sich vor einer längeren Fahrt Screenshots von den Umstiegen macht. Ist natürlich Luxuslogistik. Ach, wie gut das ist, oder? So easy quer durch die Gegend fahren zu können? Was eine Lebensqualität, in einer gut angebundenen Stadt zu wohnen, wo zum Beispiel Busse einfach fahren. Ich sage nur Nachtbusse auf dem Land. Nachtbusse, die alle 34 Stunden bis 14 Tage mal sporadisch vorbeischauen, ob da echt wer sitzt, der nach Hause will. Haltestellen, an denen die Landjugend zum ersten Mal mit Apfelkorn in Berührung kommt. Und top natürlich in solchen Momenten dann meistens kein Netz. Zumindest hat man da mal Zeit, sich analoge Gedanken zu machen. Gegenüber von mir in der Bahn sitzt jetzt ein Typ, der in einem Buch liest. Auch ein seltener Anblick, oder? Ich beuge mich vor, weil ich immer wissen will, was andere lesen. Ich erkenne nur den Spiegel-Bestseller-Aufkleber. Muss echt ein krasses Gefühl sein, zu wissen, dass so viele Leute dein Buch kaufen. Okay, ich mache heimlich ein Foto. Nur von dem Buch, ich schwöre. Ich ziehe das Bild auf meinem Telefon groß und jetzt kann ich es erkennen. Der traurigste Himmel auf Erden. Von Malte Zierden. Den kenne ich natürlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass Malte aus Ostfriesland kommt. Das ist auf jeden Fall einer, der zu Nachtbussen Gefühle hat. Hallo Malte.
Hallo.
Schön, dass du heute hier bist, dass wir heute reden dürfen im schönen Hamburg.
Ja.
Unsere Heimat. Ich bin ein sehr aufgeregter Typ persönlich. Ich glaube, du auch.
Mhm.
Von dem, was ich von dir schon gesehen habe, wie sehr du mit deinem Ring spielst, zum Beispiel im Frühstücksfernsehen gesehen. Ich bin großer Follower und verfolge viel von dem, was du machst. Heute sprechen wir über den ÖPNV. Für alle, die dich nicht so gut kennen wie ich, magst du dich vielleicht einmal vorstellen?
Oh, okay. Wo fange ich an? Ich bin Malte. Ich mache zurzeit Content und Tierschutz. Versucht das irgendwie miteinander zu vereinen. Und das ist aktuell mein Leben im Internet. Social Media Kram.
Und jetzt Aussehen noch beschreiben, wir sind ja im Podcast.
Aber wie ich aussehe? Ich bin 1,92, habe straßenblond Haare, ich habe eine Dauerwelle. Und,
oh, sieht gut aus.
Dankeschön. Also ich sehe eigentlich, falls ihr wisst, wie Max hier aussieht, ähnlich. Bloß mit einer anderen Haarfarbe.
Richtig, und noch nicht orange.
Ja, ich habe alles gegeben.
Malte isst nämlich sehr viele Karotten gerade, zumindest.
Karottensaft trinke ich, 2 Liter am Tag. Das ist sehr durchfallfördernd. Und ich habe gelesen, dass man davon orange werden kann, wenn man halt viel Karotin einnimmt. Dazu nehme ich noch Karotintabletten. Aber offensichtlich, man kann es jetzt ja gerade im Podcast nicht sehen, funktioniert es leider nicht bei mir.
Und warum möchtest du orange werden? Ist es peinlich, dass du allgemein sehr blass bist, weil du aus Ostfriesland kommst?
Ja.
Oder?
Ja, das nehme ich als Antwort.
Okay, sehr gut. Da sind wir ja schon bei Ostfriesland. Da bist du aufgewachsen. Wie lange hast du da gelebt?
Ui, ich denke so bis zum 21. Lebensjahr. Ich bin in Leer Ostfriesland aufgewachsen, noch ein Nebendorf, das nennt sich Vestoverledingen. Da wohnen so 3000 Leute. Und ja, ich würde mal sagen, da ging nichts und wieder nichts. Und das war so meine kleine Heimat. Man muss sich das so vorstellen mit viel Deich, viel Kühe, Schafe, viel Landwirtschaft. Das war meine Kindheit.
Ist man dann von Station zu Station geritten oder gab es da auch Nahverkehr?
Ja, also wir hatten schon Fahrräder auch. Aber ich bin jeden Morgen mit dem Bus zur Schule. Ich bin mit der Bahn immer in die nächste Stadt gefahren. Papenburg und Leer bin ich immer gependelt. Ja, das war so das Thema.
Kannst du dich an deine letzte ÖPNV-Fahrt erinnern?
Ich glaube, gestern Abend müsste es gewesen sein. Ich glaube, von Hamburg Hauptbahnhof zur Sternschanze war meine letzte ÖPNV-Fahrt. Ja, der Standardweg halt. Also das Ding ist, da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Ich habe ja so eine große Zahnlücke.
Ja.
Das war so eine Operation. Ich habe damals in Vechta studiert. Das liegt zwischen Oldenburg und Osnabrück. Und von da aus fahre ich dann halt immer mit der Bahn, weil ich dort immer noch behandelt werde beim Kieferorthopäden. Und ich bin einmal im Monat dort, fahre da 3 Stunden mit der Bahn hin.
Wie ist das so, im ÖPNV zu sitzen?
Ich habe mich dran gewöhnt. Das meine ich gar nicht im negativen Sinne so, weil ich bin ja früher immer ganz viel Bahn gefahren und ich habe ja auch soziale Ängste und deswegen ist es manchmal für mich schwer, aber das ist so, mit gewöhnt meine ich, du sitzt halt ja in der Bahn und jeder fühlt sich halt, weil es dieser öffentliche Ort ist und zugänglich ist für fast alle, es ist halt so wie so ein Wohnzimmer irgendwie, man begegnet immer fremde Menschen, man grüßt sich nicht, spricht nicht miteinander und das ist für Menschen mit sozialen Ängsten schwierig, aber es funktioniert gut.
Hast du diese sozialen Ängste auch als Kind schon gehabt?
Ja, ein bisschen. Ich glaube, die haben sich so, ich muss immer weiter aus und ich bin gerade in psychotherapeutischer Behandlung, aber ich würde sagen, das begann alles schon in der Kindheit so ein bisschen und ist in der Jugend und dann zur Studienzeit ein bisschen größer geworden. Und jetzt gerade im öffentlichen Rahmen, also ich mache ja viel Instagram und so und kann zu Hause diese ganzen Videos aufnehmen, bin da mit meiner Freundin und meinen Hunden und das ist alles vollkommen okay, aber ich poste das halt ins Internet, mach das Handy aus, leg das weg und dann bin ich wieder im privaten Rahmen. Aber wenn ich rausgehe, ja, erkennen mich Menschen halt des Häufigeren und manchmal fällt mir das schwer, damit umzugehen, sag ich mal so. Genau, und deswegen sind öffentliche Verkehrsmittel für mich persönlich manchmal schwierig, weil es kommt total auf so wertschätzende Situationen, dass Menschen sagen, hey, du bist doch mal Alte, das, was du machst, ist voll cool, ich liebe das total, können wir ein Foto machen.
Ja.
Und ich habe oft das Problem, was denken die Leute von außen, die mich nicht kennen.
Ja.
Er macht jetzt auf teuer, wer ist er denn? Weißt du, so halt auf den. Und deswegen fällt es mir manchmal schwer.
Ja.
Aber das ist eine Art der Therapie quasi und deswegen nutze ich die Bahn.
Konfrontation.
Ja, Konfrontation.
Aber kommen wir dazu, als du noch nicht berühmt warst, als Kind in Leer aufgewachsen.
Ja.
Wenn du zur Schule gefahren bist, mit dem Bus?
Sowohl als auch. Manchmal habe ich Mama angeschnurrt, dass sie mich fährt, aber wenn, dann mit dem Bus, ja.
Weil, wolltest du gefahren werden, weil du da auch schon keinen Bock hattest auf Leute
ja,
im Bus?
Ja, das auch ein bisschen. Und weil halt auch ein bisschen gemütlicher, ne? Nicht an der Bushalte warten, nicht in den Bus reindrücken. Aber also ich fand es als Kind irgendwie total cool.
Gab es einen Schulbus?
Mhm.
Ah ja, okay.
Ist immer durchs Dorf getingelt von Straße zu Straße.
Aber dann war man dann wenigstens auch pünktlich da, weil ich zum Beispiel hatte einen Bus, das war einfach ein Stadtbus und der war dann halt 20 Minuten vor Schulbeginn da.
Du bist in der Stadt zur Schule gegangen, du bist so ein Städterjunge, ja, ne? Ja. Wie war das dann?
Naja, es war anstrengend zum einen, weil man viel zu früh in der Schule schon war.
Ehrlich?
Oder halt zu spät, weil der nächste kam erst 14. Also ich bin im Randgebiet von Hamburg aufgewachsen, aber bin in der Stadt zur Schule gegangen.
Ah.
Und entweder war ich 20 Minuten zu spät, weil der nur alle 40 Minuten fuhr, oder 20 Minuten zu früh. Wenn du dann älter geworden bist und dann ja auch irgendwann mal vielleicht sogar in die Großstadt wolltest, wann war das erste Mal, dass du alleine ein Dorf weitergefahren bist, nicht zur Schule oder freizeitmäßig in die Großstadt abgehauen bist?
Also das erste Mal, als ich wirklich ein Dorf weitergefahren bin, ist, als ich als Kind im Bus eingeschlafen bin und dann irgendwann bei der Station rausgekommen bin, wo der Bus abgestellt wird und der Busfahrer mich schnarchend gefunden hat und ich weinend meine Mama anrufen musste. Das war leicht katastrophal, würde ich sagen.
Wie hast du die angerufen?
Ich war als Kind schon ein bisschen, ich bin ein ADHS-Kind, ne, und ich hab
aber viele? Hattest du ein Handy?
Nee.
Deshalb?
Ich bin 1988 geboren. Ja. Das war alles noch schwarz-weiß.
Ja.
Deshalb ist es relativ schwierig. Ich glaube, ich habe denen halt gesagt, wo ich wohne. Dann habe ich geweint und dann haben die, glaube ich, die Polizei angerufen. Ich weiß das gar nicht mehr genauso, aber es war sehr unangenehm und sehr toll. Und dann wurde ich irgendwann abgeholt von meinen Eltern.
Deutlich aufwendiger als
ich
jetzt,
bin dann aber nach Papenburg gefahren. Das ist nämlich die erste große Stadt. Das war meine erste große Reise alleine quasi in die Welt hinaus.
Schlafend. Ja, sehr schön.
Genau, aber so richtig offiziell. Ich glaube, ich hatte mal so eine Yu-Gi-Oh! Kartenspielzeit. Und da gab es so Booster-Packs und dafür bin ich nach Leer gefahren. Mit dem Bus. Da musste man zweimal umsteigen und so. Und dann ist man da angekommen. Und dann bin ich da zum großen Discounter gegangen. Und da habe ich mir für mein erspartes Geld ein Yu-Gi-Oh! Booster-Pack gekauft.
Hast du doch diesen Armreifen mit dem...
Leider nicht, der war zu teuer, aber der war ja so geil, Alter.
Ja.
Genau. Weil ich war voll der Nerd da drin. Ich hatte dann mir so ein Kartendeck zusammengestellt und hatte die Hoffnung, dass ich halt diese berühmten, großen, teuren Karten halt ziehe.
Und? Nichts.
Nee, ich habe mal bei so einem Contest mitgemacht. Also da hat man halt mit seinem Yu-Gi-Oh!-Deck gegen die anderen gekämpft. Und am Ende hat jeder halt ein so ein Paket noch geschenkt bekommen. Als quasi Teilnahme, du bezahlst einmal 10 Euro und dann kriegst du am Ende, kriegt der Gewinner kriegt 10, der Zweite kriegt 5 und so weiter und so fort. Und dann kriegt jeder nochmal eins. So, und da war ich weiß es noch ganz genau, da war eine Karte drin, die hieß der mechanische Jäger. Und der mechanische Jäger war total selten, die konnte nichts, aber die sah super cool aus und die war damals irgendwie 550 Euro oder so.
Oh wow.
Genau, und ich war halt der Vorletzte, der gezogen hatte und konnte auswählen, wie bei Matrix zwischen Blau und Grün. Und ich habe dann die eine genommen und danach, ich weiß noch, dass er blond war, klein war mit Brille und wahrscheinlich irgendwie so 8. Und er hat halt diesen mechanischen Jäger dann gezogen und ich hätte ihn ziehen können. Und ich war richtig eifersüchtig. Er hat ihn.
Und da warst du auch erst 8?
Nee, da war ich wahrscheinlich schon 15.
16.
Da war ich wahrscheinlich schon. Ja, das war vorletztes Jahr. Nee, keine Ahnung. Das waren auf jeden Fall die ersten Reisen, wo ich dann losgezogen bin in Leer aus Friesland, um Yu-Gi-Oh! Booster Pack zu kaufen. War schön. Kann ich empfehlen.
Und warum bist du dann in die Großstadt gekommen?
Boah. Hamburg hat es mir immer schon angetan. Wenn man aus Leer aus Friesland kommt, dann weiß man, dass sehr viele Menschen aus Friesland auch in Hamburg leben. Die fliegen. Also die trauen sich alle nicht weiter raus. Weil Hamburg ist irgendwie so für mich die schönste Stadt der Welt, weil sie diese unfassbar schöne Mittelgröße hat.
Ja.
Weißt du? Also
absolut.
Sie ist nicht zu groß, nicht zu klein. Man kommt irgendwo hin und man hat immer einen Überblick. Man hat so dieses dörfliche Feeling in der Stadt. Und das hat es mir damals schon angetan. Und dann haben sich auch lange Geschichte, einige weirde Zufälle ergeben und dann bin ich in Hamburg gelandet.
Wenn du jetzt zum Beispiel den Vergleich, den Nahverkehr, da wo du aufgewachsen bist, der war jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig groß ausgebaut, oder? Es gab einen Bus, kein Regio dann irgendwo im nächsten Dorf.
Nee, da musste ich dann schon wirklich mit dem Bus hinfahren, eine Stunde oder so. Ich habe zwischen zwei, in Anführungszeichen, 40.000 Städten gelebt.
Ja.
Und da kam es halt nur weg, wenn Mama dich dahin gedriftet hat oder du halt mit dem Bus gefahren bist.
Und jetzt in der Großstadt hast du ja ein sehr großes Angebot.
Ja, ist geil. Ist anders.
Ja.
Ja. Hauptbahnhof, Katastrophe, viel zu viele Menschen. Ich bin halt so ein Mensch, ne? Vielleicht kommt es auch vom Dorf, dass ich immer dieselben Strecken fahre. Ich kenne halt nur diese und verlasse dann diesen kleinen Kosmos hier auch nicht. Die kann ich ziemlich gut und da weiß ich auch, wo die geilen Zeiten sind, die zu fahren. Aber ja, es ist maßlos überfüllt. Viele Menschen, ne? die Bock drauf haben.
Trotzdem ja ein großer Beitrag zur Lebensqualität, flexibel zu sein, mobil zu sein in der Stadt, schnell von A nach B zu kommen. Was würdest du denn verändern wollen? In Leer und hier in Hamburg?
Sowohl als auch. Ja, in Leer auf jeden Fall. Oh ja, das ist ein individueller Wunsch. In Leer gibt es einen Ort, der heißt Ihrhofe. Und früher war das ja mal so, dass gefühlt jedes Dorf eine eigene Bahn hatte und so. Da hat die gehalten. Das wäre richtig schön, wenn das wieder funktionieren würde.
Die hält er nicht mehr.
Nee, also es wurden ja irgendwann, kam ja die Zeit, dass dann diese kleinen Zwischenbahnhöfe alle abgeklemmt wurden. Und das passiert da halt nicht mehr. Das heißt, so dieser Ort ist halt von der Bahn getrennt. Und dann fahren da halt nur Busse und die fahren dann halt immer in ihren Takten. Und vor allen Dingen sind die Zeiten halt, man muss sich halt diesen Busrhythmus anpassen, ne? Und das würde ich mir halt irgendwie wünschen, dass das so allgemein einfacher ist, dann in die nächste Stadt zu kommen. Einfach angebundener. Ne?
Ja.
Das ist jetzt voll vage ausgedrückt, aber das wäre so der Wish in Ostfriesland. Oder Ostfriesland zu einer Großstadt machen, das können wir auch machen. Oder Ostfriesland als Teil von Hamburg anerkennen und mit einer direkten Bahn verbinden, mit dem ICE. Dann kann ich meine Eltern auch öfter besuchen und da einfach hinfahren. Das ist auch voll komplex, da hinzukommen.
Ja.
Glaubst du nicht.
Und wie lange dauert das?
Insgesamt, ohne dass ich aus der Haustür rausgegangen bin, sondern nur in der Bahn sitze, 4 Stunden. Das ist nämlich das Ding. Pass auf, ich fahre nach Bremen von Hamburg mit dem ICE. Dann muss ich in Regio umsteigen und fahre nach Leer. Da steige ich aus. Und dann müssen meine Eltern mich abholen und 30 Minuten halt in die Stadt fahren.
Ja.
Sonst komme ich da nicht vernünftig hin, weil manchmal kommst du um 22.15 Uhr an, kein Bus fährt mehr. Das ist das, was ich meine. Also, dass man irgendwie so ein System dort hat, auch zu ungünstigen Zeiten irgendwie von A nach B zu kommen.
Ja.
An Feiertagen, immer. Gib ihm.
Ja.
Das wäre schön. Deshalb aus Friesland und Hamburg miteinander ein Ding rausmachen. Und in Hamburg, ja, mehr Leute fahren Bahn. Also mehr Platz, größer machen. Das Ding ist, du kennst es ja, jetzt gerade bei dem Wetter heute sind gefühlt 59 Grad im Schatten. Man muss sich da reindrücken und findet halt teilweise keine Plätze. Und das würde ich mir halt wünschen, dass das ein bisschen, ja, vergrößert wird.
Ich gucke raus aus dem Fenster dieser S-Bahn. Himmel, Bäume und Straßen vermischen sich zu einem Landschaftsbrei und ich schließe die Augen. Mittagstief. Nach dem Gespräch mit Malte denke ich über Unabhängigkeit nach. Vielleicht ist sie auch eine Art Belohnung für die überstandene Kindheit und Pubertät, weil das Erwachsensein natürlich toll, aber auch ein Struggle ist. Da ist die Unabhängigkeit ein angemessener Ausgleich. Unabhängig zu entscheiden, wohin die Reise gehen soll, an einem Samstagabend zum Beispiel. Doch das stimmt ja nicht für uns alle. Das stimmt vor allem nicht für den ländlichen Raum. Rechts Kühe, links Schweine und in der Mitte verläuft aber keine Buslinie. Wie soll man dort was erleben? Und wie kommt es zu all diesen verlassenen Bahnhöfen? Warum ist da der Zug abgefahren? Ich taste meine Hose ab und überprüfe dadurch meine Taschen auf Telefon und Portemonnaie. Tür geht auf. Ich schaue mich um. Menschenleer. An dem Stromkasten ein abgekratztes knallpinkes Plakat von einer Fischzucht-Fahrradfete. Hier nachts auf die Bahn zu warten, kickt dann aber auch anders. Mir tippt jemand auf die Schulter. Hier ist es so ruhig, dass ich unnormal schreckhaft reagiere. Ich drehe mich um. Eine Frau, blondes, leicht gewelltes Haar, herzlicher Blick. Sie grinst mich an und ich frage, bist du Melanie Herget oder ist dir Dr. Herget lieber?
Ich bin Melanie Herget, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Postdoc an der Universität Kassel im Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme.
Gut, da kommen wir schon zum Thema. Wie ist das so? Stadt, Land, würdest du sagen, in den Städten funktioniert alles fantastisch und auf dem Land gar nicht, wenn es jetzt um öffentlichen Verkehr oder allgemein um Mobilität geht? Oder kann man das differenzierter betrachten?
Auf jeden Fall differenzierter, denn während wir in den Großstädten eben die Schwierigkeit haben, mit Verkehrsüberlastungen zu Stoßzeiten und immer wieder die Frage, wie öffentlicher Raum gerecht aufgeteilt werden kann,
ja,
zwischen den Verkehrsmitteln, haben wir in ländlichen Räumen eher die Herausforderung durch ein zu schlechtes oder ganz fehlendes öffentliches Verkehrsangebot und fehlende oder sehr gefährliche Radverkehrssituationen.
Ja.
Also deswegen, Herausforderungen gibt es tatsächlich überall, aber andere.
Wenn wir uns jetzt Deutschland angucken, gibt es einen Standpunkt oder einen Ort, wo es besonders schlecht, um den es besonders schlecht steht, wenn es um öffentlichen Verkehr oder Anbindung oder allgemeine Mobilität geht?
Ja, wir haben große Heterogenität in Deutschland. Das zeigen immer wieder so verschiedene Datenaufbereitungen. Und zwar kann man feststellen, also sowohl im Nordosten von Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, als auch im Südosten, nämlich Bayern,
ja,
ist die Ausstattung mit Haltestellendichte, aber auch wirklich ÖPNV-Verbindungsangebot schlecht im deutschlandweiten Vergleich.
Und weißt du, woran das liegt?
Ja, verschiedene Gründe spielen damit rein. Also zum einen muss man feststellen, dass in den letzten Jahrzehnten, also ein längerfristiger Prozess, das Schienenverkehrsnetz ganz deutlich zurückgebaut wurde. Und der Schienenverkehr ist ja so wie eine Hauptschlagader eigentlich, ja, im Körper für die langen und schnellen Raumüberwindungen ganz, ganz entscheidend. Und man weiß auch, man spricht von so einem Schienenbonus. Die meisten Menschen fahren lieber mit dem Schienenverkehr als mit einem Bus.
Ja.
Und insofern ist das schon mal ein großes Manko, dass da andere Prioritäten gesetzt wurden. Interessant ist, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit der Schweiz.
Ja.
Die haben traditionell eben sehr stark auf Schienenverkehr gesetzt. Und auf dieser Basis kann dort eine ganz andere Angebotsdichte bis heute aufrechterhalten werden. Und genau, ausgehend von den Schienenverkehrsnetzen kann man dann eben sehr gut Zubringerverkehre mit Linienbus, aber auch solchen On-Demand-Rufbussen und Ähnlichem überhaupt, ja, sicherstellen.
Ja.
Wenn das Schienennetz fehlt, ist schon mal eine wichtige Basis weg. Was man machen kann, ist als Ersatz, das nennt sich landesbedeutsame Busverbindungen. Auch die können dafür sorgen, wenn ein Bundesland dafür extra eigene finanzielle Unterstützung bereitstellt,
ja,
dass man dann sicherstellt, dass gerade zwischen allen Mittelzentren wirklich getaktet jede Stunde schnelle Busse fahren. Und diese schnellen Busse, die halten jetzt nicht mehr in jeder Milchkanne,
ja,
sondern die sind in der Reisezeit halbwegs vergleichbar dann auch mit dem Pkw.
Gerade jung oder auch irgendwann alt sind ja nicht so flexibel. Vielleicht haben kein Auto, haben noch keinen Führerschein oder haben keinen Führerschein mehr.
Ja.
Wie geht es diesen Menschen? Erforscht ihr das auch, was das mit denen macht, wenn sie? Ich meine, es ist ja eine große Lebensqualität, die da flöten geht, wenn man nicht mobil sein kann.
Auf jeden Fall. Das sind genau die Gruppen, die man besonders in den Blick nehmen muss. Und wo es durchaus auch interessante Ansätze gibt, dann so zielgruppengerechte Lösungen zu finden. Dann gibt es zum Beispiel so einen Jugend-Freizeitbus oder Nachtbusverkehre am Wochenende oder für die Seniorinnen und Senioren speziell so Bürgerbusse, wo ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer die dann zu den wichtigsten Zielen bringen, wo halt dann auch wirklich Fachärzte sind und entsprechende, ja, Treffpunkte, kulturelle Veranstaltungen.
Welche Ideen gibt es denn für Dörfer, für eine bessere Anbindung? Oder was ist schon in der Mache? Oder stecken wir gerade tatsächlich in der Krise?
Beides. Also es gibt engagierte, gute Beispiele in Deutschland. Aber strukturell stehen wir tatsächlich vor einer wichtigen Weggabelung, wie es mit der ÖPNV-Finanzierung in Zukunft weitergeht.
Ja.
Also die Finanzierung des Deutschland-Tickets ist ja auch gerade aktuell sehr in der Debatte.
Mhm.
Ist da nur die Spitze des Eisberges, weil wenn man jetzt auf ländliche Räume guckt, was nützt das Deutschland-Ticket, wenn das Angebot einfach nicht alltagstauglich ist?
Ja.
Dann brauche ich auch kein Deutschland-Ticket. Umgekehrt, was nützt mir ein gutes Angebot, wenn das Ticketsystem unüberschaubar ist? Weil die realen Verkehrsverflechtungen, die machen nie an Landkreisgrenzen Halt.
Ja.
Die sind eigentlich viel überregionaler und da will ich nicht dauernd ein neues Ticket mir lösen müssen. Also insofern,
ja,
es hat eine wichtige Bedeutung, das Deutschland-Ticket. Und zum Beispiel hatten wir jetzt eine Untersuchung im Nordhessischen Verkehrsverbund, dass in ländlichen Räumen, die dort relativ gute ÖPNV-Anbindungen haben, also der NVV fährt da die Strategie jede Stunde, jedes Dorf,
ja,
dass dort dann tatsächlich durch das Deutschland-Ticket auch an die 10% Fahrgastzuwachs verzeichnet, ja, werden konnte. Aber es ist eben die Voraussetzung, dass das Angebot stimmt.
Ja. Puh.
Nachdem hier gerade 2 Bahnen ausgefallen sind, kommt endlich eine an. Natürlich ist sie dementsprechend voll. Die Türen gehen auf und ich erwische mich so oft dabei, wie ich daran denke, lass doch die Leute erstmal aussteigen! Anyway, ich steige ein und es gibt jetzt keinen Anlass, nach einer Halteschlaufe zu greifen. Es ist so voll, dass einen die anderen Menschen am Umkippen hindern. So wie bei einem Taylor Swift-Konzert in der ersten Reihe. Aber an Shake It Off ist hier nicht zu denken. Apropos Swifties, die haben es auf dem Land auch nicht leicht, zum Konzert zu kommen. Immer dieser immerwährende innere Konflikt in Bezug auf Stadtleben versus Landleben, oder? Aber we can't have it all. Umso spannender, wie Malte darauf blickt, der ja beide Seiten kennt.
Versuchen wir mal rauszufinden, was für ein Typ Öffi-Fahrer du bist. Isst du gerne in der Bahn?
Undercover. Kennst du die Döneresser in der Bahn und die keine Ahnung, Zwiebel, Brot?
Mc's, Burger King.
Und dann bei den Temperaturen.
Ein schön gepelltes Ei.
Ich finde, Bahnen haben halt so ein Phänomen und manche fühlen sich halt wirklich wie zu Hause. Das finde ich immer sehr spannend, muss ich sagen. Dann wird der Döner ausgepackt in der Bahn, die überquält.
Ja.
Und dann riecht es echt ziemlich hart da drin. Aber ich esse nicht so gerne in der Bahn. Allgemein auch wegen dieser Zahnlücke und da fällt immer so viel raus und unangenehm, weißt du? Deswegen bin ich immer so ein Hand vor Mund Kauer.
Verstehe ich.
Ja. Isst du gerne in der Bahn?
Nee, gar nicht. Aber eher, weil ich das Gefühl habe, dass lauter Aerosole auf meinem Essen landen.
Gott.
Und ich dann sehe ich, wie das da drauf liegt und ich das dann esse.
Mhm.
Deshalb mag ich das nicht so. So offenes Essen in so geschlossenen Räumen, die nicht mein Zuhause sind.
Ja, würdest du ein Stück, also für 5-Sekunden-Regel?
Nee, 50, aber auf keinen Fall in Öffis.
Safe?
Ja, bei mir zu Hause 1-Sekunden-Regel.
Ehrlich?
Auf dem Boden, ja.
Also ich habe in der Bahn doch schon. Ich habe sogar mal so eine Nuss zwischen den Süßkante weggekaut und weggesnackt.
Die von dir war die Nuss.
Ja, also es war jetzt keine
irgendeine, die du gefunden hast.
Nee. Ich habe meinen Ring verloren.
Macht nichts.
Das war irgendeine, die ich mitgebracht habe.
Irgendeine, also schon deine.
Ja, entschuldige, ich muss.
Dein Ring, jetzt.
Vielen Dank.
Ich habe meinen Ring verloren. So, und ich habe da gar kein Problem mit.
Da bist du dann.
Nee, ist doch nicht so schlimm.
Also du bist kein Germaphob, du bist einfach. Nee,
da habe ich kein Problem mit.
Das ist gut. Eine Sorge weniger.
Würdest du aus meinem Glas trinken?
Nein.
Wenn ich dir 15 Euro gebe?
Nee, ja, doch, aber von der anderen Seite.
Das ist okay. Bist du da so piki?
Ja, ganz schlimm.
Ehrlich?
Ja, aber ich trainiere das auch, weil mich das auch selber nervt. Hamburg, Fußball, bist schon mal mit einer Fußballmannschaft in der S-Bahn gelandet?
Und? Laut. Es gibt ja so zwei Phänomene. Das sind dann einmal die Junggesellenabschiede, die ordentlich steil gehen, und die Fußballleute, die vom Fußballspiel kommen.
Ja.
Da sind wir wieder beim Wohnzimmer. Also manche Leute fühlen sich ein wenig zu wohl dann. Und da finde ich, gilt halt doch eigentlich so aufeinander Acht nehmen. Das, keine Ahnung, da sind dann ja auch manchmal Kinder oder so. Da sollte man jetzt nicht irgendwie grölen mit einer Bierfahne irgendwelche Hymnen schreien.
Was würdest du denn machen, um mehr Menschen zu animieren, mit den Öffis auch hier in der Großstadt zu fahren, wo es ja schon eigentlich ein großes Angebot gibt? Wenn du jetzt Stadtplaner bist.
Boah, das ist eine richtig gute Frage. Also ich würde vorschlagen, ich glaube, für viele Menschen ist das unübersichtlich. Es gibt dann halt diese App und diesen Fahrplan und irgendwie ist das nicht vernünftig live miteinander geschaltet. Und ich glaube, dass Menschen oft sehr gemütlich sind. Es gab ja früher diese Möglichkeit, sich diese Tickets auszudrucken. Ja, das ist jetzt irgendwie nicht mehr zeitgemäß, finde ich auch richtig so. Aber irgendwie hatte man das dann in der Hand und man wusste, wo das ist. So. Und dann wusste man, ich muss jetzt zu Gleis 13, zu dieser jener Uhrzeit. Und das war so unkomplex und so einfach. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen halt, die viel Auto fahren und keinen Bock auf diese ÖVP-Geschichten haben, halt da nicht reinkommen in das Game. Weil man teilweise dann in den Bus umsteigen muss, aber dafür diese App wieder runterladen muss, weißt du? Und vielleicht so ein mehr vernetzbares System, was ganz einfach funktioniert. Das würde ich mir wünschen.
Ich habe jetzt sowieso das Gefühl, dass wir, auch unsere Generation oder allgemein Menschen, immer mehr überfordert sind, weil sie reizüberflutet sind.
Ja.
Und deshalb wir uns mehr nach Struktur sehen und dass gerade so öffentliche Verkehrsmittel uns dann deutlich helfen würden, wenn alle eine einheitliche Beschriftung haben, wenn es einheitliche Zeichen gibt, wenn es einfach groß ist, dass man genau weiß, da will ich hin, hier will ich hin. Oder es vielleicht irgendwann sogar KI-Sprechstellen gibt, wo ich frage, ich will dahin, was muss ich machen?
Ja, so eine Art Standardisierung wäre halt einfach schön, weil man das Gefühl bekommt, dass Bahnhof von Bahnhof, ob das ein kleiner oder großer Zwischenbahnhof ist, wieder ganz anders strukturiert ist als der andere. Teilweise musst du dann zum anderen Gleis und unter die Unterbrückung durch beim Nachbarn übers Dach und dann bist du irgendwie beim Gleis.
So ist es in Leer.
So ist es halt in Leer gewesen. So. Weil ich persönlich bin so reizüberflutet, ich komme da gar nicht drauf klar. Ich check das manchmal nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich aus Leer komme und man das nie gelernt hat. So, ne? Du kommst, ich meine, du scheinst auf jeden Fall sehr ausgebildet zu sein darin, weil du sehr, sehr lässig damit regierst. Du kommst ja auch aus Hamburg, ne? Ja. Bist ja hier groß geworden, musstest ja auch immer damit zur Schule. Großstadtkind, ihr habt das alles schon erlebt, aber wir Dorfkinder, und es gibt echt einige von uns,
ja.
Wir sind sehr schnell überfordert.
Großteil der Bevölkerung.
So.
Ja.
Und das wünsche ich mir, dass man das für die etwas Verschreckteren noch leichter lesbar macht.
Das finde ich schön. Na, irgendwie hatte ich das vorher schon im Gefühl, dass Malte und ich gut miteinander viben würden.
Und irgendwie merke ich gerade, wie hilfreich es ist, mit jemandem zu sprechen, der Land und Stadt gleichermaßen erlebt hat, wenn es um die Anbindung geht. Das ist bestimmt auch etwas, was Melanies Job herausfordernd macht. Die Probleme von Menschen in Provinzen und denen Großstädten gleichermaßen im Blick zu haben.
Man könnte ja wahrscheinlich auch die Landflucht minimieren, wenn Leute einfach auch einfacher wieder zurückkommen würden, wenn sie zum Beispiel in der Großstadt arbeiten und dann aber nur in die Regio reinspringen und in 40 Minuten wieder zu Hause sind und nicht mit dem Auto fahren müssen oder sich ein Auto anschaffen müssen oder so.
Auf jeden Fall. Also oft ist der Rückweg die Schwierigkeit.
Ja.
Das ist auch eine Erkenntnis aus der Verkehrsforschung. Ne? Wenn ein Teil nicht gesichert ist, dann wird das Hauptverkehrsmittel wieder Pkw, weil damit ist auch der Rückweg gesichert. Und das Problem haben wir auch an den Wochenenden, wenn es keinen Nachtverkehr gibt, wenn ich ins Kino will, in die Disco, irgendwo hin will, Freunde treffen. Wenn nicht klar ist, wie ich zurückkomme, bleibt wieder nur der Pkw.
Ja, oder der Bus fährt in den nächsten Ort, wo der Zug kommt, aber der Zug fährt immer 2 Minuten vorher ab, bevor der Bus angekommen ist.
Ja, das ist ganz schlecht.
Ja, das ist ja, und dann wartet man da eine halbe Stunde oder 40 Minuten und ist aber schon mit dem Bus eine halbe Stunde gefahren.
Ja, also diese Anbindung Bus-Bahn ist enorm wichtig.
Ja.
Also da gibt es auch ein Planungsprinzip, das nennt sich integrale Taktverkehre, wo genau abgestimmt wird, dass die Busse immer dann ankommen, wenn auch eine Bahn fährt und umgekehrt so lange warten.
Umzeigezeit.
Genau, so lange warten, bis dann wirklich der Zug gekommen ist und wieder abfährt. Also dass sozusagen das höherwertige Verkehrsmittel gibt den Takt vor für die nachrangigen Verkehre. Und man versucht bei diesem Planungsansatz auch gut merkbare Takte hinzubekommen.
Ja.
Also möglichst im Halbstunden-, Viertelstunden- oder Ganzstundentakt, weil man weiß einfach, dass Menschen sich das besser merken können. Man kann es auch viel besser im Marketing kommunizieren, wenn man sagt, wie beim NVV, jede Stunde, jedes Dorf. Auf den Hauptachsen kommt eh jede Stunde weg.
Ja.
Das gibt Sicherheit, wenn man das auch dann tatsächlich gewährleistet.
Richtig. Aber was wäre denn für dich dein Idealzustand für Mobilität auf dem Land und in der Stadt?
Ja, also im ländlichen Raum wäre der Idealzustand eben tatsächlich solche gut abgestimmten, gut bedienten öffentlichen Verkehre auf den Hauptachsen. Möglichst umstiegsfrei. Das heißt, ich möchte umstiegsfrei, gerne auch mit vorheriger Anmeldung, im Sammelverkehr zum nächsten Bahnhof kommen. Das ist schon mal wichtig, also zum nächsten gut bedienten Bahnhof.
Ja.
Und dass eben Bus- und Bahnverkehre aufeinander abgestimmt sind, aufeinander warten. Dass es ein Tarifsystem gibt, wo ich nicht ständig mich mit dem System auseinandersetzen muss, welche Fahrpreisart jetzt gerade für mich gilt oder nicht. Das ist schon mal eine ganz wichtige Basis. Und daneben würde ich mir eben tatsächlich wünschen, ein systematisch geplantes Radwegenetz, dass da die wichtigsten Ziele für die Personen, die eben wirklich nicht mehr Auto fahren können, abgedeckt sind, auch durch ein Radverkehrsnetz beispielsweise.
Ja.
Ergänzt kann das eben durchaus gut werden, auch durch bürgerschaftliche Ansätze, manche konkreten Anlässe, was weiß ich, großes Schützenfest oder Tag der offenen Tür, kann man ja gut auch bündeln und dann mit so einzelnen Spezialbussen bedienen und dadurch auch den öffentlichen Verkehr wieder ins Bewusstsein holen. Weil da haben wir heute eben leider auch so eine Diskrepanz, dass manchmal das Busangebot besser ist, als die Leute denken, einfach weil sie sich gar nicht damit auseinandersetzen. Und da können manchmal solche Eventverkehre auch helfen, dass die Leute sehen, ach Mensch, ja, ich will zum Schützenfest, ich möchte gern was trinken. Ach, der Bus, die sehen ja gar nicht mehr so aus wie früher. Sind ja gar nicht so schlimm wie der Schulbus, den ich noch in Erinnerung habe. Und wenn ich dann noch sehe, okay, ja, mit dem Deutschlandticket ist das ja auch gar nicht kompliziert.
Ja.
Dann kann man auch dadurch wieder so ein bisschen die Tür öffnen für einen Umstieg.
Vielen Dank.
Danke.
So, ich bin schon wieder und jetzt alle umgestiegen. Stehe hier am S-Bahn-Gleis und merke, wie mich die Blicke der anderen suchen. Kennt ihr das? Wenn die Bahn zu spät oder gar nicht kommt, dann sind wir meistens sehr genervt, weil wir es ja gerade am eiligsten von allen haben und dann hoffen wir auf die anderen dieser Leidensgemeinschaft, die uns spiegeln, wie schlimm es gerade ist und dass das kein Mensch aushalten kann. Man schaut sich dann an, verdreht im Takt die Augen miteinander und fühlt sich gesehen, verstanden, nicht mehr so alleine. Es hat etwas von einem Theaterstück, was wir Fahrgäste dann aufführen. Arbeitstitel: Gleichgesinnte am Gleis 7. Ja, oder so ähnlich. An super guten Tagen bin ich für sowas nicht empfänglich. An super guten Tagen schaffe ich es, Luft zu holen, zu checken, dass ich ein privilegiertes Leben führe und dass diese Minuten der Verspätung vor allem eins sind. Egal. Ich denke dann auch, In Großstädten fahren die Busse und Bahnen für gewöhnlich im 4- oder 5-Minuten-Takt. Worüber reden wir hier eigentlich? Ausgehend von einem 24-Stunden-Tag. 2 Stunden TikToks inhalieren? Hä? Klar. Bahn 2 Minuten zu spät? How dare you, Deutschland! Ach, so, jetzt kommt die Bahn hier endlich. Ich mache jetzt das, was ich an Flughäfen auch mache. Setze mich bewusst nochmal hin, warte, bis alle ihr Boarding erledigt haben und steige als Letzter ein. Alles in Ruhe. Ich habe gar keine Sehnsucht nach Tempo, Maxi. Sagt mir meine Oma oft. Daran muss ich gerade denken, wenn wir darüber reden, was Lebensqualität eigentlich bedeutet. Freiheit? Check. Unabhängigkeit? Check. Aber gehört nicht auch der Faktor Ruhe dazu? Ich würde sofort Ja rufen, aber die Ruhe muss man sich auch leisten können. Die Ruhe am Gleis zu stehen und zu atmen und sich zu sagen, ach, da komme ich eben ein paar Minuten zu spät. Eine Alleinerziehende, die zwischen Kindergarten, Schichtdienst und einem Mühprivatleben im Dreieck springt, hat diese Form der Ruhe aber gar nicht. Meine Oma ist auch eine Mama. Logisch. Sonst wäre ich nicht ihr Enkel. Allein durch ihre Erzählungen wird mir klar, dass man sich das nicht im Ansatz vorstellen kann, inwiefern sich das Leben als Eltern dann dreht. Erst recht, wenn du den Job eben alleine machen musst. Dann ist dein Tempo fremdbestimmt. Ich verstehe, was meine Oma mit ihrem Tempo meint. Sie ist immer Team alles in Ruhe und sie ist Team genießen. Für das Leben brauchst du kein Besteck, Maxi. Nimm dir den großen Löffel. Ja, ihr lacht. Meine Oma ist genau diese Art von Oma, die solche filmreifen Weisheiten droppt und ich liebe es. Und sie hat ja recht. Das bekam ich vor allem in meiner Teenagerzeit oft von ihr zu hören und ich sah mich dann wirklich vor so einer riesigen Schüssel sitzen, löffelweise Lebensqualität. Ich weiß, dass eine gute Anbindung für uns alle essentiell ist. Aber am meisten denke ich gerade an Teenies auf dem Land, die auf Partys, ins Kino, in Clubs, auf Konzerte zur großen Liebe fahren wollen und auch sollen. Die sind es doch, die man mit Bus und Bahn auch im übertragenen Sinne abholen muss, um sie vor Frustration und daraus resultierenden Dummheiten zu bewahren. Und was ist mit den Menschen, die auf ein Auto angewiesen wären, sich aber keins leisten können? Oder ältere Menschen, die dann zunehmend vereinsamen durch ihre schlechte Anbindung? Je mehr ich darüber nachdenke, will ich in die Welt schreien, Mobilität ist der Schlüssel, Leute! Ah, die Bahn hält an. 2 Jungs steigen ein, vielleicht 14 oder 15 Jahre alt. Es ist so funny, dass einer von den beiden ein Christina Aguilera-Shirt trägt. Aber das ist wohl mit dem Y2K-Style zu rechtfertigen und mit der 90s-Pop-Era, in der er dann wohl ist. Sie teilen sich ein paar AirPods und ich finde das immer so sweet. Die Vorstellung, dass die jetzt zusammen Reels gucken, Songs oder Podcasts hören. Ich wünsche mir löffelweise Lebensqualität für die beiden. Und das wünsche ich euch natürlich ebenso. Bold Take, dieser Podcast trägt natürlich dazu bei. Deshalb hört doch auch in die anderen Folgen rein, bewertet und folgt uns, aktiviert die Glocke und versprochen, wir kommen pünktlich und holen euch ab. Ticket to Anywhere ist ein Podcast der Zukunft Nahverkehr in Zusammenarbeit mit der dpa. Host bin ich, Maximilian Mund. Skriptautorin Inga Wessling. Autor und Producer Klaus Schwartau. Redaktion Charlotte Witt und Alicia Vinzio. Executive Producer DPA David Krause. Sounddesign Sebastian Dressel. Musik Henning Neidhardt. Ton David Bader, Dirk Feistel und Saskia Hahn. Teamlead Social Media Olivia Nowakowska. Initiative Zukunft Nahverkehr Chiara Giordano und Laila Mahmoud.